Herzlich willkommen zum Bundesradio Ausgabe Nummer 3 mit Philipp Banse und Tim Pritlove. Wir haben uns in den ersten beiden Sendungen ja mit Aspekten des Parlaments, der parlamentarischen Arbeit beschäftigt und heute widmen wir uns so der Kernarbeit des Parlaments, nämlich der Arbeit in den Ausschüssen. Wir haben uns hier in einer kleinen Sitzgruppe eingefunden im Paul-Löbe-Haus, wo die Ausschüsse in der Sitzungswoche immer tagen. Ich blicke hier durch die große Fensterfront aus Bundeskanzleramt und hier im Saal 2600 hat eben über drei Stunden getagt der Wirtschaftsausschuss. Es gab eine Anhörung, eine Expertenanhörung mit einem guten Dutzend Experten und einen dieser Experten, den haben wir hier gewinnen können fürs Bundesradio, um Rede und Antwort zu stehen. Das ist Herr Bernhard Oswald, Professor Bernhard Oswald von der Universität.
Bernd Oswald.
Bernd. Hier steht Bernhard im Programm bei Ihnen.
Schon mal was Falsches.
Schon was Falsches. Na gut, vielleicht denken wir noch weitere Fehler auf, die einigen im Ausschuss da unterlegen sind. Der Ausschuss hat sich beschäftigt mit dem Ausbau der Höchstspannungsnetze in Deutschland. Also klingt ein bisschen dröge, aber es geht letztlich um Ausgaben in Milliardenhöhe. Es geht darum, ob Deutschland eine sichere Stromversorgung hat. Es geht darum, ob Deutschland die Klimaziele erreicht, ob Deutschland so viel Windenergie produzieren kann, wie es die Bundesregierung sich wünscht. Und ob wir unseren Strom also vielleicht auch mal billiger bekommen, weil es vielleicht mehr Wettbewerb in Europa gibt und. Also da steht eine ganze Menge auf dem Spiel. Und bevor wir jetzt mit Herrn Oswald mal in medias res gehen, Tim,
ja.
Du hast dir den Ausschuss angetan, sozusagen.
Ja,
Herzlich willkommen erstmal. Du hast dir den Ausschuss angetan. Erzähl genau. Mal, wie muss man sich das vorstellen, so ein Ausschuss?
Ich war früh dabei. Ja, Ausschuss sind im Paul-Löbe-Haus. Das haben wir beim letzten Begehung auch schon gehabt. Dafür gibt es eben die dedizierten Ausschuss-Sitzungssäle, die dann auch noch so eine eigene Besucherloge haben. Das heißt, man ist dann so eine Etage über dem Geschehen und kann sich das Ganze von oben anschauen. Und muss sagen, die Veranstaltung hatte heute auch regen Andrang. Also ich war sehr glücklich, dass ich überhaupt noch einen Platz bekommen habe. Und da wurde auch um jeden freien Platz kräftig
gedrängelt und gerungen,
genau. Ja, das heißt, das Thema hat wohl auch eine ganze Menge Leute tangiert.
Und wie ist das so? Ist das so eine, also du guckst dann runter auf sozusagen die Experten wie Herrn Oswald, da sitzen dann Parlamentarier. Und ist das so eine bissige Debatte oder tauschen die da nüchtern Papers aus oder?
Naja, ich würde sagen, es fing erst gemächlich an, aber kriegte dann auch mit der Zeit etwas Fahrt. Ich bin jetzt bis zum Abschluss der ersten Fragerunde geblieben. Es läuft ja immer so, man hat halt die Leitung durch die Vorsitzende in dem Fall und jede Fraktion hat dann je nach ihrer Fraktionsstärke so und so viel Zeit fürs Fragerecht, was dann auch ausgiebig genutzt wurde und dann wurden eben dann ziemlich viele Experten auch geladen gewesen. Heute war eine große Runde.
Irgendwie sowas, ja.
Vertreter von den Energieunternehmen beziehungsweise den Netzsparten, Aluminium AG, Europakabel, verschiedene.
Also die dann wirklich Strom brauchen in
die auch
in
wirklich die
Mengen.
Infrastruktur bauen, aber eben auch die beteiligten Organisationen im Entscheidungsprozess und in der Verwaltung, also Bundesnetzagentur, Deutsche Energieagentur.
Vattenfall
und
war
ähnliche.
Auch da, also
Vattenfall,
Stromproduzenten.
Genau.
Also alle Beteiligten, die irgendwas mit Höchstspannung.
Aber eben, was ich gerade meinte, also Vattenfall war jetzt zum Beispiel nicht als Stromproduzent angetreten, sondern eben Vattenfall Transmission dort eben mit dem Netzausbau, weil darum ging es halt. So.
Netzausbau.
Und naja, gut, man versuchte sich eben den Themen dort zu nähern. Da sind dann auch eine ganze Menge mir neue Begriffe gefallen, über die wir ja hier auch gleich nochmal ausführlich reden wollen. Und gab eben dort verschiedene Aspekte, nicht wahr? Also es wurde natürlich viel über Geld geredet und was denn das alles kostet. Es hat sich dann schnell herausgestellt, dass es vor allem auch erstmal eine Infrastrukturfrage ist, ob eben weiter vor allem mit diesem Freileitungssystem, wie man es kennt, diesen hängenden Kabeln in der Öffentlichkeit arbeitet oder ob man dann teilweise auf Erdkabel geht.
Genau.
Windenergie kam dann auch stärker noch mit in die Debatte auf.
Da können wir ja gleich mit Herrn Oswald noch drüber reden. Aber hattest du das Gefühl, da wird wirklich über was verhandelt? Da gibt es noch offene Fragen? Da wollen sich Leute noch überzeugen lassen? Oder war das...
Ach, naja, also... Also da kann ich jetzt wenig drüber sagen, ob die Abgeordneten da die Bereitschaft gehabt haben, sich zu überzeugen zu lassen. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass es sich um eine sachliche Debatte handelt.
Okay.
Also man hatte jetzt auch nicht so den Eindruck, dass da jetzt nur politische Verlautbarungen runtergelesen werden. Das hat man ja auch manchmal. Sondern da wurde schon argumentiert. So. Und nicht jeder brachte natürlich da seine eigene Sichtweise auf den Tisch. Und die Einschätzungen in technischer Hinsicht und kostentechnischer Hinsicht waren schon sehr unterschiedlich. Zumindest so, weit ich das begleitet habe.
Aber kommen wir mal zu unserem Gast, Herr Oswald. Wie geht's Ihnen? Sind Sie jetzt kaputt? Abgekämpft?
das kann ich nicht sagen. Es war ja eine sehr sachliche Diskussion und ist auch mit keinerlei Anstrengung. Ich fühle mich wohl, warte auf Ihre Fragen.
Es war ja auch nicht das erste Mal, glaube ich, dass Sie in so einer Anhörung waren. Ja. Ne? Aber kommen wir doch mal, steigen wir doch mal ein. Also es ging darum, um ein Gesetz, das die Bundesregierung ins Parlament eingereicht hat. Jetzt beschäftigt sich der Wirtschaftsausschuss damit. Und dieses Gesetz soll fördern den Ausbau von in Deutschland von Höchstspannungsnetzen. Was ist das? Wozu brauchen wir das?
Ja, das Höchstspannungsnetz, da steckt also die Spannungsebene dahinter. Das sind bei uns 380 Kilovolt. Und das ist die höchste Spannungsebene, dass die sich über das gesamte Land, über das gesamte Versorgungsgebiet spannt. Man kann sich da so ein bisschen, der Laie kann sich da so ein bisschen wie den Aufbau unseres Blutgefäßsystems vorstellen. Wir haben Schlagadern, in die speist das Herz ein, das heißt die großen Generatoren. Und die sind über den Körper verteilt, aber nicht engmaschig. Und dann geht es über Transformatoren in niedere Spannungsebenen. Das ist die 220 kV Spannungsebene. Die baut man aber inzwischen zurück und auch in die 110 kV Spannungsebene. Und die 110 kV Spannungsebene nennt man schon die Verteilungsebene, weil sie räumlich nur begrenzte Teilnetze hat. Und dann, wenn es weiter in die Region geht, dann geht man mit der Spannung noch weiter runter in die Mittelspannungsebene. Das sind dann 10 kV und 20 kV. Und von dort geht es dann schließlich nochmal über Transformatoren in die Ortsnetzstationen. Die kennt jeder in seinem Wohngebiet. Und von dort geht es dann auf die 400 Volt Spannung, die in den Haushalten und so weiter dann auch aus der Steckdose kommen.
Warum werden die 220er rückgebaut?
Ja, man hat die Netze sind ja historisch von unten nach oben entstanden, immer nach den technologischen Möglichkeiten. Die ersten Kraftwerke waren regional, da brauchte man nicht viel Spannung, um über große Entfernungen zu übertragen. Man ist ja daran interessiert, den Strom so klein wie möglich zu halten bei einer gegebenen Leistung, weil der Strom Stromwärmeverluste verursacht und auch Spannungsabfälle. Und jetzt muss man ein Optimum schaffen zwischen der Höhe des Stromes und der Höhe der Spannung. Der Strom kostet Leitermaterial, Querschnitt und die Spannung kostet Isolationstechnologie. Und irgendwo gibt es für eine bestimmte Übertragungsentfernung ein Optimum. Und dadurch sind also auch diese Spannungsebenen historisch entstanden. Und man hat aber festgestellt, dass es keinen Sinn macht, zu enge Spannungsstufungen zu haben, also 10 kV, 20 kV, die nächste Ebene ist sinnvollerweise 110 kV. Und damals konnte man noch nicht gleich 380 kV bauen. Man hat das einfach nicht beherrscht. Ist man erstmal nur um einen Wurzeldreifachen Schritt höher gegangen, ist die 220 kV. Und dann ging es weiter bis 380 kV. Und da wissen wir heute, dass 380 kV für unsere Übertragungsentfernung in der Bundesrepublik und ganz Europa eigentlich ausreichen. Und jetzt geht man wieder zurück, optimiert man das, sagt, dann können wir die 220 kV wieder rausnehmen. Da sparen wir Transformatoren, sparen Umspannerverluste und dann kommen wir zu einer optimalen Spannungsstufung, wie wir auch sagen.
Wann sind denn diese Netze überhaupt das erste Mal aufgebaut worden, so deutschlandübergreifend?
Das erste 380 kV-Netz, die 380 kV und 220 kV-Ebene ist nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut worden.
Also es ist noch eine vergleichsweise neue Geschichte eigentlich.
Ja, die 110 kV ist, glaube ich, 1913 erstmals in Deutschland von Riesa nach Lauchhammer, wo man diese Braunkohlenvorkommen hatte. Mhm. In Lauchhammer war eine große Aluminiumhütte und dann auch zur Versorgung von Berlin mit diesen Braunkohlenvorkommen. Und dann kam die 220 kV in den 50er Jahren und dann anschließend die 380 kV.
Also das heißt, darum, wo es heute drum ging, sozusagen um die Aorta und die großen Schlagadern des deutschen Stromnetzes.
Ja.
So. Tim hat das irgendwie vorhin schon gesagt. Kann man das so sagen, dass sich eigentlich alle einig sind, dass dieses Netz ausgebaut werden muss?
Ja, das war heute einhelliger Tenor. Wir haben ja veränderte Standorte, Kraftwerkstandorte. Wir erwarten ja in den nächsten Jahrzehnten Offshore-Windenergieleistungen in der Größenordnung von Gigawatt. Und wir erwarten auch neue Kohlekraftwerke an der Nordsee, weil die Kohle dort besser angelandet werden kann. Und zum anderen ist auch die Stilllegung von Kernkraftwerken ein politischer Wille. Und dann verändert sich letztendlich die gesamte Erzeugungsstruktur und da muss man auch das Netz danach ausrichten und das war heute eigentlich einhelliger Tenor. Es gibt eine Studie, die DENA-1-Studie, die das schon mal untersucht hat.
DENA bezieht sich auf die Deutsche Energieagentur.
Agentur und die hat also in ihrer ersten Studie festgestellt, dass in den nächsten Jahren etwa 850 Kilometer, Trassenkilometer in der 380-kV-Ebene erforderlich sein werden. Und das hat heute auch niemand bezweifelt. Im Gegensatz, es wird begrüßt, wenn also in gewissen Schritten dieser Netzausbau auch vollzogen wird.
Wo fehlt denn das? Also sind das irgendwie noch nicht angeschlossene Städte oder müssen zusätzliche Leitungen geschaffen werden, weil mehr Strom transportiert werden muss?
Ja, in diesem Gesetzentwurf sind diese Leitungen identifiziert. Das sind im Wesentlichen 4, 5 Leitungen, die von Nord nach Süd, aber auch von Nord nach West und von Nord nach Ost gehen. Und diese Leitungen sind ja auch als vorrangige Pilotprojekte identifiziert worden. Ja, und der zweite
Punkt. Mehr sind das nicht, ja? Das sind 4, 5.
Nein, sind im Anhang zu diesem Gesetzesentwurf sind, glaube ich, 12 Leitungsbauvorhaben, das weiß ich jetzt nicht genau, aufgeführt, die erstmal als in der nächsten Zeit dringend notwendig erachtet werden.
Und was verbinden die dann miteinander?
Die verbinden Umspannwerke. Also dieses Netz, dieses 380-kV-Netz legt sich ja wirklich, da kommt auch der Name her, in relativ großen Maschen über das gesamte Land. Und jetzt müssen Sie sich einfach vorstellen, dass bisher einzelne Lücken noch bestehen. Und wenn man also jetzt den Leistungsfluss von Nord nach Süd verstärken will, dann guckt man eben letztendlich auf diese Topografie und da stellt man fest, ich müsste hier noch eine Masche schließen. Also man schließt in diesem Übertragungssystem einzelne Maschen.
Verstehe. Also derzeit so die Atomkraftwerke mehr oder weniger gleichmäßig über die Bundesrepublik verteilt waren und auch andere Kohlekraftwerke, vor allem natürlich Nordrhein-Westfalen, über genauen Standorte weiß ich jetzt nicht, aber ich vermute mal, es dürfte so verteilt sein. Kommt jetzt vor allem der Norden dazu, durch eben Windparks, aber eben auch Kohle an der Küste. Sie sagten Anlandung, das heißt, es handelt sich hierbei um importierte Kohle, die dann jetzt aus Deutschland kommt.
Richtig, die Kohle wird importiert und man baut heute auch Kohlenkraftwerke in relativ großen Leistungen, 800 Megawatt. Und dann kann man natürlich nicht mehr mit der Kohle den Rhein hochfahren an der Lorelei vorbei. Also das ist völlig unwirtschaftlich. Und deswegen wird man diese Kraftwerke also dort bauen, wo also auch der Brennstoff Kohle leicht angelandet werden kann.
Also kurz, im Norden von Deutschland wird jetzt schon quasi mehr Strom, glaube ich, produziert, als sie da verbrauchen können. Und im Süden wird es verbraucht. Und das ist neu, dass man so große Strommengen über so lange Distanz von Nord nach Süd schiffen oder transportieren muss.
Richtig.
Irgendwie.
Haben sich die Kraftwerkstandorte geändert bei etwa gleichbleibenden Verbrauchsstrukturen und da muss man das Netz entsprechend ausrichten.
Jetzt ist es ja auch so, die Bundesregierung will ja, glaube ich, bis 2020 30% der Primärenergie aus erneuerbaren Energien produzieren. Das ist dieses Argument, es werden überall Windparks, vielleicht auch Kraftwerke jedenfalls entstehen, die mit erneuerbarer Energie Strom produzieren. Der muss dann abtransportiert werden, das haben Sie gesagt. Was sind dann noch weitere Faktoren, die sozusagen jetzt dazu führen, dass man dickere Leitungen, mehr Leitungen braucht?
Es ist auch durch den Stromhandel im Grunde genommen ein überlagerter Leistungsfluss dazugekommen. Der Strom richtet sich ja nun nur nach physikalischen Gesetzen. Wenn also jetzt beispielsweise Polen Strom in Frankreich kauft, dann muss der Strom natürlich, dann werden die Polen natürlich ihre Kraftwerke runterfahren, beispielsweise, wenn sie den Strom billiger in Frankreich kriegen. Und dann muss der Strom natürlich auch nochmal von West nach Ost durch unser Netz durch. Der wird also dem normalen Leistungsfluss, der durch unsere Verbraucher und unsere Kraftwerke erzeugt wird, nochmal ein vom Handel geprägter Stromfluss überlagert. Und das ist natürlich auch gewollt. Und nun hat ja ein solches Übertragungsnetz nur eine begrenzte Übertragungsfähigkeit. Und um diese Handelsflüsse auch noch aufzunehmen, muss man das Netz einfach verstärken.
Und dieser Handel ist auch neu, oder?
Das ist neu, seitdem es im Grunde genommen der Strommarkt liberalisiert ist. Mhm. Nicht?
Und bei diesen erneuerbaren Energien ist ja auch immer der Punkt, okay, da wird sozusagen was Neues dazugebaut. Das sind neue Kraftwerke, es gibt neue Energiequellen an völlig neuen Standorten. Aber das Ungewöhnliche bei, oder das Schwierige, wenn ich das richtig sehe, bei erneuerbaren Energien, speziell bei Wind, ist ja auch, dass sie so unregelmäßig und eigentlich kaum planbar Strom produzieren. Dann ist es Nacht, aber es stürmt, man hat viel Strom, aber wird kaum was verbraucht. Dann ist es Tag, man hat Flaute, aber man braucht Strom, aber von der See kommt nichts. Welchen Einfluss hat das dann auf Stromnetze?
Das hat einen ganz erheblichen Einfluss, weil es muss, der Strom an sich ist in den Leitungen ja nicht speicherbar. Es muss also in jeder Sekunde, in jeder eigentlich Millisekunde, muss die Erzeugung dem Verbrauch angepasst werden. Und wenn Sie jetzt eine stark fluktuierende Erzeugung durch Windenergie haben, dann müssen Sie die Differenz oder das Schwanken ausgleichen durch das Zuregeln von Energie aus normalen Kraftwerken. Es muss aber immer gewährleistet sein, dass der Verbrauch und die Erzeugung momentan angepasst ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde die Netzfrequenz absinken oder steigen und das Netz würde auseinanderfallen. Und deshalb ist es eine Herausforderung an den Netzbetrieb und man wird wahrscheinlich auch nur bis zum ganz bestimmten Prozentsatz das Netz mit solcher fluktuierender Windenergie betreiben können. Also ich glaube nicht, dass man ein Netz mit 100% Windenergie stabil betreiben kann.
Ah ja.
Das heißt, ein normaler Kraftwerkmix ist eigentlich unerlässlich aus technischen Voraussetzungen.
Sie brauchen eine gewisse Grundlast aus den konventionellen Kraftwerken.
Aber es gibt doch zum Beispiel auch Speichertechnologien, also Pumpkraftwerke zum Beispiel, wo dann mit überflüssigem Strom Wasser einen Berg hochgepumpt wird in den Bassin und wenn es dann wieder gebraucht wird, dann fließt es zurück und macht über Turbinen Strom oder so Druckluftspeicher, wo dann Luft in die Erde gepumpt wird oder Wasserstoff in die Erde gepumpt wird. Ja. Da so lässt sich Strom noch speichern.
Das ist richtig und das wäre auch die ideale Ergänzung zu diesen fluktuierenden Erzeugungen, dass man genügend große Speicher hätte. Nur das Beispiel Pumpspeicherwerk, das sind die größten Speicher. Wir haben ja ein sehr großes Pumpspeicherwerk in Goldisthal, beispielsweise den Ausfall von 3 Gigawatt Windenergie über mehrere Tage auszugleichen, bräuchten Sie Größenordnung 14, 15 solcher Pumpspeicherwerke. Also es ist unvorstellbar oder viele stellen sich das so einfach vor, um die Energiemenge, die man so täglich verbrauchen, zu speichern, braucht man also riesige Speicher und Pumpspeicherwerke kann man nicht überall bauen. Da müssen die entsprechenden topografischen Gegebenheiten da sein. Und Pumpspeicherenergie ist auch die teuerste Energie, denn es gibt erstmal Verluste beim Hochpumpen des Wassers und beim Ablaufen des Wassers ist natürlich der Wirkungsgrad auch nicht gleich eins.
Ein Wort noch zu diesen Speichergeschichten. Die Bundesregierung plant ja Elektromobilität, Elektroautos. Ja, ja, ich weiß nicht, bis 2015 eine Million oder sowas. Ja. Ja, vielleicht auch 2 Millionen, keiner weiß es genau. Aber das ist jedenfalls eine große Absicht. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, und es gibt ja auch Pilotprojekte, wir nutzen diese Autos als dezentrale Stromspeicher. So, die stecken an einer Dose, die haben einen starken Akku, eine starke Batterie da drin und wenn Strom überflüssig ist, dann wird das Auto getankt, wenn dann zwischendurch mal was gebraucht wird, dann stoppt der mit dem Volltanken, aber morgen um 8 ist es auf jeden Fall voll.
Ja, dann müssen Sie natürlich ein entsprechendes Management machen, dass dann die Leute auch wirklich dann laden und nicht fahren, wenn Spitzenbedarf ist und zum anderen macht das Elektroauto, das hatte ja schon mal eine Renaissance vor einiger Zeit, das macht natürlich nur Sinn, das Elektroauto aus der Gesamtnachhaltigkeitsbetrachtung, wenn der Strom dann wirklich nur aus regenerativen Energien kommt. Ja? Also wenn der Strom aus herkömmlichen konventionellen Kraftwerken kommt, dann ist es natürlich nicht besonders effektiv, da mit einem Elektroauto rumzufahren. Dann könnte man die Kohle verstromen und daraus Treibstoff machen. Das hat einen viel besseren Wirkungsgrad.
Mhm. Ja, aber gut, aber im Prinzip müsste der Wind, der dürfte nur nachts wehen, wenn so ein Modell wirklich gut funktionieren sollte.
Ja, oder man müsste Anreize schaffen, aber wie gesagt, das Auto, das benutzt man ja vordergründig nicht dazu, um Strom zu sparen, um Strom zu speichern, sondern sich um irgendwie zu bewegen. Das heißt, die Einsatzzeiten des Autos, die hängen von ganz anderen Kriterien ab als das Angebot der Energie über den Wind.
Jetzt sind wir ja hier im Bundestag und dann kommt natürlich auch die Frage auf, warum muss man jetzt für den Ausbau des Stromnetzes gleich ein solches Gesetz beschließen? Also was ist eigentlich die Intention und die Notwendigkeit dieses Gesetzes? Warum geht in einem kann ich im liberalisierten Strommarkt einfach der Energieanbieter hergehen oder die Netzbetreiber und einfach diese Netzkapazität ausbauen, so wie Internetprovider sich ja auch neue Leitungen legen, wenn sie merken, dass größere Nachfrage da ist?
Ja, der eigentliche Zweck dieses Gesetzes ist, sagt ja auch der Name, eine Beschleunigung dieser als notwendig erkannten Leitungsbauprojekte. Bisher oder in der letzten Zeit hat die Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber Freileitungen deutlich abgenommen. Es gibt also inzwischen eine sehr starke Lobby gegen den Freileitungsbau und das führt dazu, dass bei der herkömmlichen gesetzlichen Vorgehensweise so ein Leitungsbauprojekt 10-12 Jahre dauert.
Also Freileitung, muss man sagen, das sind diese Hochspannungsleitungen, die halt überall rumhängen sozusagen.
Das sind also diese
Höchstspannungsleitungen.
Masten im Abstand von 300-400 Metern. Ja. Und die haben natürlich den Nachteil, dass sie sichtbar sind und auch von der Bevölkerung nicht mehr akzeptiert werden. Und dann kommt es zu Einspruchverfahren, zu langen Gerichtsverhandlungen. Und dieses Gesetz hat also zum einen eine Verkürzung der rechtlichen Instanz zur Folge und zum anderen will man aber auch durch Pilotprojekte, durch 4 ausdrückliche Pilotprojekte, die Diskussion, die um das Kabel, Erdverkabel, ist ja eine von den Freileitungsgegnern ins Spiel gebrachte Variante für die Leitung, will man also auch an solchen 4 Pilotprojekten eine Beschleunigung erreichen, indem man dort die Möglichkeit einer Erdverkabelung vorsieht, wenn die Freileitung näher als 400 Meter zu einem einzelnen Wohngebäude oder 200 Meter zu mehreren Wohngebäuden hat. Dann ist in dem Planfeststellungsverfahren auch die alternative Kabel zu prüfen.
Also das wird dann verbuddelt einfach, ganz normal.
Naja, das war ja nun heute auch mehr oder weniger der Knackpunkt der Diskussion. Es besteht ja so landläufig die Meinung, Kabel gibt es ja nun schon in der Mittelspannungsebene und auch teilweise 5% in der 110 kV-Ebene. Warum kann man denn das nicht auch in der Höchstspannungsebene machen? Aber da muss man natürlich sagen, dass ein Kabel, das ja einen sehr gedrungenen Aufbau hat, natürlich je höher die Spannung ist, auch einer umso höheren Beanspruchung ausgesetzt ist. Und man kann heute eigentlich nur noch kunststoffisolierte Kabel einsetzen. Früher waren die Kabel mit Öl isoliert. Das geht aus Umweltgründen nicht mehr. Wenn das Kabel kaputt geht, haben wir einen Umweltschaden. Und diese Kunststoffkabel in der 380 kV-Ebene, die gibt es eben noch nicht so lange, 10-12 Jahre. Und da sie natürlich auch von den Kosten deutlich teurer sind als Freileitungen, hat man diese Kabel bisher immer nur dort eingesetzt, wo sie aus Sicherheitsgründen oder aus Platzgründen einfach eine Freileitung nicht mehr sich gebietet. Und das sind im Wesentlichen Städte, städtische Verbindungen. Und in dem 83 kV-Übertragungs gab es bisher solche Kabelstrecken nicht. Und deshalb, um diese ganze Diskussion Freileitung und Kabel auf eine sachliche Grundlage zu bringen, hat man also jetzt diese Pilotprojekte vorgesehen und verspricht sich von diesen Pilotprojekten dann sachliche Argumente für die Kosten und auch die technischen Unterschiede zur Freileitung.
In der Diskussion gab es da noch 2 Begriffe, die würde ich mir ganz gerne auch nochmal erklären lassen. Es war von Hochspannungsdrehstromübertragung im Kontext Erdkabel die Rede, aber auch von Hochspannungsgleichstromübertragung. Welche dieser beiden Systeme ergänzen die sich? Sind das Konkurrenten? Ja. Was kommt zum Einsatz bei diesen Pilotprojekten? Steht es fest?
Also unsere gesamten Netze, Verteilungsnetze und Übertragungsnetze sind Drehstromnetze. Drehstromnetze sind 3 Wechselstromleiter, die um 120 Grad phasenversetzte Spannungen haben. Und das hat den Vorteil, die ergänzen sich zu null und dann braucht man keinen Rückleiter. Das ist vielleicht schon ziemlich kompliziert. Aber Drehstrom heißt das eigentlich dadurch, wenn man diese drei Leiter an einen Motor anschließt, einen Drehstrommotor, dann, oder die erzeugen ein Drehfeld. Und deswegen kann man, wenn man in dieses Drehfeld einen Läufer bringt, dann hat man den einfachsten Motor. Das ist das Wort Drehstrom. Man kann Drehstrom ganz vereinfacht auch mit Wechselstrom gleichsetzen. Ist ein besonderes Wechselstromsystem, ein besonders rationelles Wechselstromsystem aus drei Leitern. So, und diese Drehstromtechnik hat sich durchgesetzt, weil man mit Transformatoren sehr einfach in den Kraftwerken beträgt die Spannung nur maximal 21 kV, weil man sonst die Isolation in den Generatoren viel zu dick machen müsste, kriegt man keine größeren Spannungen unter. Und nun haben wir ja gesehen, wir brauchen ja teilweise 110, 380 kV und das macht man einfach mit Transformatoren. Gleichstromtransformatoren gibt es nicht, weil das Induktionsgesetz ist erforderlich, also es ist ein wechselndes Feld erforderlich. So, und die Gleichstromtechnik, es hat ja alles mal mit der Gleichstromtechnik angefangen. Und dann hat man aber versucht, um auf hohe Gleichspannung zu kommen, mehrere Generatoren hintereinander zu schalten, so wie man auch mit einzelnen Batterieelementen die Spannung in der Hintereinanderschaltung erhöhen kann. Aber da hat man sehr schnell gemerkt, wenn ein Generator kaputt geht, dann ist das so wie am Weihnachtsbaum, da ist die ganze Kette dunkel. So, und deswegen hat sich dann auch dieser Drehstrom durchgesetzt bis heute, aber er hat einen entscheidenden Nachteil. Drehstromleitungen, insbesondere Drehstromkabel, kann man nur bis zu einer ganz bestimmten Entfernung bauen. Das ist relativ schwer zu erklären, wir wollen es mal einfach so hinnehmen. Und bei Gleichspannung hat man diese Leitungslängenbeschränkung nicht und man hat auch etwas weniger Verluste in Gleichstromkabeln. Aber nun muss man natürlich erstmal aus Drehstrom Gleichstrom machen, weil es wird weiterhin Drehstromgeneratoren geben. So, und um diesen Gleichstrom zu machen, muss man heute mit Halbleiterbauelementen erstmal gleichrichten. Und dann muss man aus dem Gleichstrom durch geschicktes Zerhacken wieder eine Sinus- oder annähernd sinusförmige Spannung machen. Und diese Halbleiterbauelemente, die sind natürlich heute noch sehr teuer. Die haben einen großen Platzbedarf, also größer als dieser Saal, ist so eine Umrichterstation. Und sie haben, und das wird gerne ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen, auch Strom-Wärme-Verluste, die werden ja warm, die werden teilweise mit Wasser gekühlt, auch der Computer wird warm, das denkt man ja auch nicht. Und dadurch sind die Gesamtverluste einer Gleichstromübertragung durchaus höher als einer Drehstromübertragung. Aber durch diese Längenbegrenztheit der Drehstromübertragung muss man bei Seekabeln, wo man ja nicht eine Zwischenstation bauen kann, grundsätzlich bei gewissen Längen, 30, 40 Kilometer, Gleichstrom nehmen. Das ist das bevorzugte Anwendungsgebiet. Oder über sehr weite Übertragungsentfernung, zum Beispiel von Cahora Bassa am Zambezi nach Südafrika. Da gibt es zum Beispiel eine Gleichspannungsübertragung über mehrere tausend Kilometer.
Und diese ganze Diskussion ist jetzt deshalb auch so wichtig, weil ja diese Offshore-Windanlagen gebaut werden, ja, damit ich das richtig sehe. Also ja. Windräder auf hoher See, sag ich mal, auf der Nordsee, gleichmäßig starker Wind, wie die ganze Zeit, wunderbare Bedingungen eigentlich, nur die Dinger stehen halt mehr oder weniger auf einem offenen Meer, 30, 40 also, Kilometer richtig, vor der Küste.
Richtig.
So, das ist, glaube ich, beschlossene Sache, dass das kommen wird, da führt irgendwie kein Weg dran vorbei. Und Ihr Problem ist jetzt, wie kriegt man den Strom eigentlich
an Land?
An Land?
Ja, und das geht eben nicht mehr mit Drehstrom bei 30, 40 Kilometer, weil Sie müssen sich das so vorstellen, die Drehstromkabel, die sind nicht ganz dicht, sage ich jetzt mal. Ich habe in meiner Stellungnahme ein Beispiel. Sie können sich das wie so einen porösen Wasserschlauch vorstellen, so ein Kabel. Es klingt kurios, aber es fließt ständig durch die Isolation zur Erde, zu dem geerdeten Mantel, ein Verluststrom ab. Und je höher die Spannung ist, desto höher der Wasserdruck sozusagen, desto mehr gibt solche Stromverluste. Und wenn sie das Kabel eine gewisse Länge hat, dann kommt hinten gar nichts mehr an. So einfach ist das. Und dann müssten sie nach 20, 30 Kilometer, müssten sie erneut einspeisen. Also wieder Wasser anschließen, wenn sie hinten noch was haben wollen. Und dann müssten wir also, wenn wir ein Drehstromkabel nehmen, müssten wir nach 20 oder 15 Kilometer auf der See eine Plattform bauen. Und müssten bei einem Drehstromkabel kann man diesen Wasserverlust durch Drosselspulen ergänzen, müssten da große Drosselspulen hinsitzen und da geht es wieder 20 Kilometer weiter. Und das Ganze würde aber so aufwendig werden, dass dann doch die Gleichstromtechnik trotz der höheren Umrichterkosten vorteilhafter ist. Und da kann ich ohne weiteres 20, 30, 40 Kilometer übertragen. Nur, da braucht man eine spezielle Gleichstromtechnik, nämlich eine Gleichstromtechnik, die auch die Energieflussrichtung umpolen kann. Das muss ja auch die Plattform, wo die ganzen Windenergieanlagen anlanden, muss ja auch mal hochgefahren werden können. Und diese Gleichstromtechnik, die steckt eigentlich noch in den Kinderschuhen. Die hat heute nur Leistungen pro 400 Megawatt. Und deshalb sind auch diese Windenergieparks in Cluster eingeteilt, die so diese Größenordnung 400 Megawatt, das sind also dann so 80 Maschinen a 5 Megawatt.
Und was heißt das jetzt unterm Strich? Also ich meine, Sie haben die Probleme geschildert. Heißt das, es wird auf jeden Fall teuer? Also treibt es einfach dieser Bedarf, dass man das mit Gleichstrom machen muss und dann von Gleichstrom auf Wechselstrom kommen muss und so. Treibt das einfach die Kosten oder das ist der Punkt einfach? Ne?
Ja, das treibt die Kosten. Das Gleichstromkabel selbst könnte etwas billiger sein als das Drehstromkabel, aber es kommen eben diese Kosten der Umrichterstationen am Anfang, am Ende. Also die sind sehr immens. Und man darf auch nicht immer nur die Investitionskosten vergleichen. Auch das wurde heute sehr oft diskutiert. Man muss also auch die Kosten, die durch die Verluste, durch die Strom-Wärme-Verluste und auch durch die spannungsabhängigen Verluste entstehen, über die ganze Betriebsdauer abzinsen, berücksichtigen. Und das ist nicht unerheblich.
Was ist denn das? Was kostet dieser Ausbau? Was sind da für Zahlen in der Luft?
Das ist jetzt schwierig zu sagen. Also man kann das jetzt nur festmachen an Vergleichszahlen.
Weil aber geben Sie mal eine Hausmarke, damit man so ein Gefühl hat dafür. Was?
Ein Drehstromkabel erstmal im Vergleich zum Freileitungskabel ist in der Größenordnung Investitions plus Betriebskosten über 40 Jahre. Das müssen wir ein bisschen projektspezifisch sehen, zwischen 3 und 6 Mal teurer als eine Freileitung, weil beim Kabel kommen die Tiefbaukosten dazu. Ja. Wenn ich in Niedersachsen ein Kabel lege, da ist das natürlich billiger, ja, als wenn ich eins über den Thüringer Wald lege, wo ich eventuell einen Felsen sprengen muss. So, und diese HGÜ-Kabel, würde ich sagen, die sind dann bestimmt nochmal, also es ist immer so eine Sache mit den Kosten, man wird dann festgenagelt, aber nochmal mehrfach teuer als ein Drehstromübertragung.
Und dieser ganze Ausbau, so wie der jetzt ja von den Experten mehr oder weniger auch eingesehen wird, des deutschen Höchstspannungsnetzes, jetzt Offshore und über Land und so, was ist das, was kostet das, was kommt da, was ist das für ein, was klebt da für ein Preisschild drauf? Sind das 5, 10, 15 Milliarden? Was?
Also für den Ausbau der 850 Kilometer, die DENA-Studie identifiziert hat, bis zum Jahr 2015, glaube ich, nur als Freileitung sind das über 1,1 Milliarden.
1,1 Euro. Milliarden, das ist aber dann Freileitung. Wenn man das verbuddelt, dann sind es mal 6, mal 7.
Nein, das hängt, ja, diese Pauschalangaben zwischen 3 und 6.
Okay, also 5, 4... Ja, also 4, 5, 6 Milliarden.
Ich würde mal sagen zwischen 3 und 6. Aber man wird ja nicht alles verbuddeln. Also darüber ist man sich ja auch im Klaren, dass aufgrund der höheren Kosten der Kabeltechnik auch nur solche Abschnitte, das ist ja in dem Gesetz geregelt, durch die Abstandsregelung erstmal verkabelt werden können. Und selbst dann wird man also wieder eine Begutachtung machen müssen, eine Bewertung, Kosten- und Technikbewertung, und dann wird sich in diesem Planfeststellungsverfahren zeigen, ob man diese Mehrkosten akzeptiert oder nicht. Aber wird auf keinen Fall das gesamte Netz verkabelt oder diese 850 Kilometer.
Es wurden ja eine ganze Menge Bedenken vorgetragen gegenüber den Erdkabeln. Also wenn ich das richtig erinnere, hat sich zum Beispiel die Bundesnetzagentur auch darauf hingewiesen, dass die ganzen Produktionskapazitäten, die benötigt werden, in dem Sinne noch gar nicht so zur Verfügung stehen, beziehungsweise durch die laufenden Projekte für Windenergieparks ohnehin schon sehr unter Last sind. Und das ist auch, hier wurde auch so ein Fall genannt in Berlin, ich weiß nicht, ob Sie da was drüber wissen, wo so ein Kabel, ein Erdkabel ausfiel und man irgendwie auch nach 4 Monaten immer noch nicht richtig wusste, warum eigentlich.
Das war für mich auch neu. Es ist ja doch leider so, dass gerade solche Kabelfehler doch nicht publik gemacht werden. Ja? Also es wäre ein gerade in dieser sachlichen Diskussion um Kabel oder Freileitung, wo ja auch die Versorgungszuverlässigkeit eine Rolle spielt. Das Kabel, das ist richtig, das ist nicht solchen atmosphärischen Störungen wie der Freileitung ausgesetzt. Da kann also
Blitz oder so.
Kein Blitz macht der Freileitung überhaupt nichts.
Aber Eis und Schnee, wie wir das 2005 erlebt haben.
Ja, gut, das sind natürlich auch immer, wir müssen immer daran denken, wir haben ungefähr 40.000 Kilometer Freileitungsnetz in der Bundesrepublik. Und dass da mal natürlich auch mal was vorkommt, auch mal ein Worst Case, das ist vorgesehen, das ist beachtet bei der Dimensionierung der Freileitung. Man stellt nicht solche Masten hin, die auch solche Worst-Case-Fälle abhalten. Also das, damit rechnet man. Hätten wir 40 Kilometer Kabel, 40.000 Kilometer, dann wüssten wir auch die wahren Eigenschaften des Kabels. Ob die 0,0 Fehler, wie ich heute gehört habe, das kann ich bei einem Verkabelungsgrad von 0,5%, dann ist einfach der statistische Querschnitt nicht ausreichend.
Aber was hat Sie denn so überrascht heute an diesem Fall, den Tim erwähnt hat, also dass da wohl hier in Berlin immer so ein Kabel ausgefallen ist?
Das bestätigt eigentlich die Ansätze, die man zur Beurteilung der Versorgungszuverlässigkeit der Kabel macht. Man sagt, weniger Ausfälle pro Jahr und Kilometer, aber wenn es einen Ausfall gibt, und den gibt es also doch, sind ja nur 12 Kilometer Kabel in Berlin, nur 12 Kilometer. Dann haben wir, das hat auch heute Eurocable eingeräumt, dann haben wir erstmal 1 bis 3 Tage, um den Fehler zu finden. Und dann sind es 3 bis 4 Wochen, bis das Ding repariert ist. Einen umgebrochenen Freileitungsmast, da stellt man einen Notmast hin, das dauert 24 Stunden, ein einzelner. Oder ein Seilriss, der ist in Stunden repariert. So, und das ist im Grunde genommen ein ganz wesentlicher Unterschied in der Versorgungszuverlässigkeit des Kabels, dass er, wenn es ausfällt, und gibt es, man kombiniert diese beiden Eigenschaften, Ausfall und Reparaturdauer, und wertet die und wichtet die, und dann ist eben das Kabel in der Versorgungszuverlässigkeit ungünstiger als die Freileitung.
Also Ihre Präferenz geht da weiterhin zu Überlandkabel?
Naja, man kann, Freileitung meinen
Freileitung,
Sie?
Freileitung, ja.
Nein, man kann aber auch dieses, man kann das ja dadurch kompensieren, dass man nicht nur ein Kabelsystem legt, sondern 2 Kabelsysteme parallel. Mhm. Ja, und das ist auch aus anderen Gründen erforderlich, weil die Übertragungskapazität einer Freileitung höher ist als die heute verfügbaren Kabelgrößten Querschnitts. Ja, also eine Freileitung kann also etwa 2000 Gigawatt pro Stromkreis übertragen, und die heute konventionell verfügbaren Kabel mit dem größten Querschnitt, das sind 2500 Quadratmillimeter, die können etwa, je nachdem, ob sie noch mit anderen Kabeln im Graben liegen und sich thermisch beeinflussen oder nicht, so ungefähr 1,3 bis 1,4 Gigawatt übertragen. Da fehlen also 600 Gigawatt. Und schon aus diesem Aspekt heraus muss ich, wenn ich Freileitung verkabele und nicht einen Engpass in das gesamte Leitungssystem einbauen will, also das Beispiel vom schwächsten Glied in der Kette, muss ich schon 2 Kabelsysteme legen, parallel. So, und dann kann natürlich auch mal das eine für ein paar Tage ausfallen, dann muss man halt unter Umständen die Gesamtleistung der Leitung ein bisschen runterregeln, wenn das geht. Das ist eine Netzfrage.
Sie haben gesagt, wir haben jetzt 3 bis 6 Milliarden. Also jedenfalls ein einstelliger Milliardenbetrag wird für den Ausbau auf jeden Fall zu zahlen sein. Wer zahlt den?
Das ist ja noch unklar, aber für die heute genannten 4 Pilotprojekte ist in dem Gesetz ein sogenannter Kostenwälzungsmechanismus vorgesehen, sodass diese Mehrkosten, die man dann ermitteln muss, auf
alle Verbraucher.
Netzgebiet und letztendlich auf jeden Kunden umgelegt werden.
Und was macht das so pro Kilowattstunde?
Also das habe ich nun nie nachgerechnet, aber es sind da Zahlen von einigen wenigen Cent,
die da auf uns zukommen.
Ja.
Mich würde nochmal interessieren, wie Sie hier die politische Willensbildung in diesem Ausschuss so einschätzen. Gab es da jetzt so eine vorherrschende Meinung? Ist der Weg da eigentlich schon eingeschlagen, oder ist das alles jetzt noch sehr strittig, was rund um dieses Gesetz geht. Wann soll es überhaupt verabschiedet werden?
Das können Sie mich nicht fragen. Okay. Also da bin ich jetzt nicht.
Aber okay, vielleicht bleiben wir einfach bei dem Eindruck, den Sie hatten.
Also ich habe das Schlusswort von der Vorsitzenden war ja, dass alle Beteiligten und auch Sachverständigen sich für eine Beschleunigung ausgesprochen haben und auch für die Pilotprojekte, wobei ich ja auch noch gewisse Anmerkungen gemacht habe, was ich von den Pilotprojekten erwarte. Nicht einfach irgend so eine Leitung da benennen, sondern das muss auch gewisse Kriterien erfüllen. Die Leitung muss auch oder die Kabel müssen entsprechend auch unter Last sein. Nicht, dass sie jetzt erleichterten Bedingungen ausgesetzt sind. Und insgesamt hatte ich den Eindruck, dass es natürlich noch sehr viele andere Wünsche an dieses Gesetz gab, aber dass dieses Gesetz erstmal durch alle Parteien oder von allen Parteien so wahrscheinlich doch auf den Weg gebracht wird.
Mhm. Und so ja. Ihr Gefühl so in dem Ausschuss, ich meine, sind Sie jetzt nicht zum ersten Mal auch als Experte in so einem Ausschuss, haben Sie das Gefühl, Sie sitzen da und ist so ein bisschen egal, was Sie da erzählen, oder haben Sie das Gefühl, nee, hier, mein Wort wird hier schon gehört und das hat vielleicht auch das ein oder andere Mal auch einen Unterschied gemacht?
Naja, es ist natürlich so, dieses ganze Problem Kabelfreileitung ist ja kein triviales Problem und es ist auch an vielen Stellen schwer, den technischen Hintergrund zu verstehen. Und in der Frage ging mir heute die Diskussion manchmal nicht in die nötige Tiefe. Also es wurde an vielen Stellen meines Erachtens ein bisschen oberflächlich diskutiert. Das betraf insbesondere auch diese Diskussion um die Anwendung der Gleichstromtechnik. Die Gleichstromtechnik, die ich heute brauche, um dieses Übertragungsnetz über größere Entfernung oder dieses Overlay-Netz, da diese Gleichstromtechnik, die ist heute einfach nicht verfügbar. Die ist einfach noch nicht verfügbar.
Also es war ein Stück zu oberflächlich, die Diskussion in dem Punkt.
Ist ja so, dass die Sachverständigen sich nicht melden dürfen. Also ich hätte schon mal ganz gerne an der einen oder anderen Stelle die Hand gehoben und hätte da mal noch was richtig gestellt.
Aber Sie mussten immer auf die richtige Frage warten und die kam nicht.
So ist das, ja.
Und haben Sie denn aber den Unterschied, das ist wichtig und gut, dass ich hier sitze und ich, das ist mein Wort, das macht hier einen Unterschied und ich kann hier Einfluss nehmen auf so ein Gesetz?
Wenn ich gefragt werde, ja.
Also das haben Sie schon, ja? Dass
ja,
Sie
ja. Okay. Natürlich, also ich denke mir mal, der Sinn solcher Diskussionen ist ja auch, die Politiker sagen wir mal, an die Probleme der Technik ranzuführen. Es darf ja nicht dazu, es nützt uns ja nichts, wenn wir jetzt eine Technik schönreden und dann am Ende schlechte Erfahrungen damit machen, ja, die letztendlich es handelt sich ja um Millionen, die hier zu investieren sind und diese Millionen kann man ja auch nicht in den Sand setzen.
Ja. Na gut, weil man so ein Vorurteil ist ja, ja gut, da tragen die Ausschüsse und da kommen dann die Abgeordneten aus ihren Fraktionen, aber das ist intern sowieso schon ausbaldowert, wer da wie abstimmt und die wissen da sowieso alle schon längst, haben sich alle ihre Meinung gebildet oder haben eine Vorgabe aus der Fraktion gekriegt und dann macht man hier pro forma mal so eine Expertenanhörung, aber letztlich weiß jeder schon eh, wie er da abstimmt. Das Gefühl haben Sie nicht.
Also zumindest bei diesem Gesetz nicht, weil der einhellige Meinung bestand, das Gesetz ist sinnvoll und auch die Pilotprojekte sind sinnvoll. Was offen geblieben ist, was man dann natürlich von den Pilotprojekten erwartet, oder in dem Fall konnte man das leicht alles auf die Pilotprojekte schieben, die Probleme, ist, ob denn die Technik wirklich Stand der Technik ist im 380-KV-Netz. Das wird gerne, und das kam mir auch in der Diskussion oft so vor, weil immer gleichzeitig über das 110-KV-Netz diskutiert wurde. Dort hat das Kabel nicht die Probleme. Dann ist nämlich, wenn ich auf mein Beispiel zurückkommen soll, der Wasserdruck nicht so hoch. Da tritt auch nicht so viel Strom aus dem Kabel auf. Also da hat man auch nicht so große Längen. Wir haben ja ganz am Anfang gesagt, die 110-KV-Netze sind räumlich nicht so ausgedehnt. All das spricht eher fürs Kabel. Mhm. Und das war mir heute auch ein bisschen oberflächlich, dass man immer vermischt hat und dann auch der Eindruck entsteht, wenn es im 110-KV-Netz geht, dann müsste es doch auch im 380-KV-Netz. Wo sind denn da eigentlich die Probleme?
Dabei sind das ganz andere Domänen.
Das sind ganz andere Domänen. Das ist eine andere Beanspruchung an das Kabel. Das kann man schon einfach dadurch, ohne ins Detail zu gehen, erklären, dass es 500-KV-Kabel eben erst seit wenigen Jahren gibt, weil man es einfach technologisch nicht beherrscht hat, herzustellen. ohne dass das nach wenigen Jahren durchschlägt. Ja, also Sie müssen sich mal vorstellen, auf so 20, 30 Millimeter, da liegen zwischen dem Schirm und dem Leiter, da liegen 400.000 Volt. Und das ist das Kabel ständig ausgesetzt, auch zusätzlich bei erhöhter Temperatur, 50, 60 Grad, maximal 90 Grad. So, und das ist Kunststoff. Und Kunststoff altert nun mal unter dieser Beanspruchung. Und das ist eben auch ein Punkt, der wurde auch wieder diskutiert. Freileitungen, die Lebensdauer der Freileitung hängt nur davon ab, ob die Stahlmaste rosten oder nicht. Das kann man verhindern. Und ob die Leiterseile brüchig werden, ja, durch Schwingen oder was. So, und wenn die wirklich mal brüchig werden, dann wechselt man die aus. Das macht 20% der Kosten der Gesamtleitung.
Na gut, ich meine, der Punkt, der ist natürlich immer dieser optische auch, dass die Anwohner nicht so Masten da stehen haben wollen. Die wollen nicht so eine Höchstspannungsleiter über dem Kopf haben. So, und dann gibt es irgendwie Vögel, die da reinfliegen. Also ist jetzt nicht so, klar, es liegt auf der Hand, es ist offensichtlich, das bestreitet auch niemand, wesentlich billiger, so Freilandhaltung.
Ich glaube, die Vögel haben mit den Freileitungen nicht so viel Probleme. Du meinst wahrscheinlich eher jetzt die Windenergie an der Stelle.
In dem Fall auch die Windenergie. Jedenfalls ist es sicherlich offen, dass es billiger ist, aber es gibt ja auch Argumente dagegen. Aber ich will das nochmal so ein bisschen bis hierhin so ein bisschen zusammenfassen. Also es gibt offensichtlich anerkannt von allen die Notwendigkeit, dieses Netz auszubauen. Dafür gibt es jetzt ein Gesetz, das will diesen Ausbau fördern. Es, sag mal, präferiert dafür vergrabene Stromkabel für das Höchstspannungsnetz. Nicht auf allen Strecken, aber wenn es geht, unter bestimmten Bedingungen, soll das vergraben werden, das Kabel. Und um das sozusagen jetzt mal zu testen, inwieweit das geht, an welchen Stellen, steht im Gesetz, wir machen Projekte. Wir machen so Pilotprojekte.
Vier Stück.
Und da wird jetzt das mal gemacht, möglichst unter Normalbetrieb, wie Sie das gefordert haben. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Und inwiefern soll damit jetzt der Ausbau gefördert werden?
Weil es die Genehmigungsverfahren verkürzen könnte. Die Akzeptanz der Bevölkerung gegen die Freileitung führt ja dazu, dass geklagt wird. Und solange diese Klagen anhängig sind, kommt das Ganze also nicht weiter. Und das sind erfahrungsgemäß 10, 12 Jahre. Aber ich muss nochmal dazu sagen, ganz so konkret regelt das Gesetz das nicht, sondern es steht da, bei diesen vier Pilotprojekten kann eine Erdverkabelung als Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden. Das ist noch überhaupt keine Vorentscheidung gefallen. Man wird dann also genauso wie bisher auch die Kosten ermitteln, die Umweltbeeinträchtigung ermitteln, die Akzeptanz der Mehrkosten beurteilen müssen und erst dann kommt zu einer Entscheidung. Und das war heute auch ein Punkt, der ein bisschen kritisch betrachtet wurde, ob denn wirklich diese Verfahren zur Beschleunigung kommen. Denn wenn Sie eine Kabeltrasse bauen, dann müssen Sie auch privatrechtliche Genehmigungen einholen und wer weiß, wie die Bürger reagieren, wenn jetzt plötzlich eine Kabeltrasse, die ja nicht völlig unsichtbar ist, in der Nähe ihrer Wohngebiete vorbeigeht. Also ich stelle mir nicht vor, dass das auch reibungslos abläuft.
Da wurde ja auch noch ein anderes Beispiel genannt, ich glaube in Schleswig-Holstein, wo auch an so eine Trasse geplant war, um eben Windenergieparks anzuschließen, wo laut der Aussage desjenigen, der das berichtet hat, auch die entsprechenden Genehmigungen der Landeigentümer vorlagen, aber letzten Endes eine Realisierung dieser Leitung nicht vorgenommen wurde, wegen des Widerstandes des lokalen Energieanbieters.
Ich kenne das Projekt nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man Angst hat, dass da ein Mitnahmeeffekt entsteht, aber das wäre ja auch nicht das Typische, dass man jetzt im Grunde genommen die Erdverkabelung auf einer Basis durchführt, dass die Mehrkosten von irgendwelchen Privatpersonen übernommen werden. Das hat auch meines Erachtens ganz schnell seine Grenzen. Das würde mal für ein oder zwei Kabel gehen, aber ich glaube nicht, dass die Bevölkerung im großen Stil bereit ist, die Mehrkosten.
Und die Energieanbieter, haben die jetzt ein bestimmtes Interesse, da mehr auf Freileitungen weiterhin zu setzen?
Also der Energieversorger, der setzt meines Erachtens auf die wirtschaftlichste Lösung. Ja. Und es wurde zwar heute auch diskutiert, dass 110 kV-Leitungen unter Umständen billiger sind als Kabel, als Freileitung. Dann würde ich natürlich als Betreiber die billigere Lösung nehmen. Also da muss auch irgendwas nicht stimmen mit den Kostenverhältnissen. Mhm. Denn warum soll ein Energieversorger XY Der wird immer die für Sie kostengünstigere, wenn er nicht deutliche technische Nachteile sieht. Also wird er die immer so. Und dazu kommt natürlich auch die Frage, dass er mit den Kabeln im 83 kV-Bereich keine Erfahrung hat.
Ja, die Zeit läuft ab. Sie müssen bald wieder nach Hause. Eine letzte Frage noch zu Ihrem Lehrstuhl. Wie heißt der korrekt?
Das ist der Lehrstuhl elektrische Energieversorgung.
Und das ist, also diese Hochspannungsnetze sind dort ein regelmäßiges Thema.
Ja, dieser Lehrstuhl befasst sich mit all diesen Fragen, mit der Planung von Netzen, mit dem Betrieb von Netzen im Normalbetrieb, im Störungsfall, all den Betriebsmitteln, Transformatoren haben. Aber ich muss dazu sagen, dass ich schon seit Oktober 2007 pensioniert bin.
Ja, aber was ich fragen wollte ist, gibt es denn von der universitären Seite her, wenn man jetzt so einen speziellen Lehrstuhl hat, auch regelmäßigen Kontakt mit solchen politischen Prozessen, oder ist das jetzt so die Ausnahme, dass wenn dieses Gesetz neu befasst wird?
Nein, wir sind ständig einbezogen in diese Diskussion. Wir werden auch um Rat gefragt, und ich selbst habe mehrere Gutachten zu bestehenden Projekten, sowohl in der 110, geplanten Projekten, sowohl in der 110er als auch 83 kV-Ebene gemacht, und die sind immer mit Anhörung auch der betroffenen Bürger, Bürgerinitiativen und Politikern. Ich habe also auch an mehreren Planfeststellungsverfahren teilgenommen. Also die Diskussion, die sucht man auch mit den Hochschulen, das ist klar. Und die Hochschule, das vielleicht zum Abschluss zu sagen, man kann ja Luxus steigern, eigenes Auto, eigenes Haus und eigene Meinung. Und der Hochschullehrer, der ist nun völlig unabhängig, der muss nicht Rücksicht nehmen auf den Energieversorger und auch nicht auf andere Politiker. Also der kann also seine unabhängige Meinung kundtun, und deswegen nimmt man ja auch gerne die Hochschulprofessoren für Gutachten.
Okay. Ja, Herr Bernd, Herr Professor Bernd Oswald. Aus Hannover. Ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns ins Bundesradio gekommen sind. Vielleicht trifft man sich ja mal wieder in dieser ehrenwerten Stelle im Paul-Löbe-Haus gegenüber des Bundeskanzleramts. Sie müssen jetzt zum Hauptbahnhof, haben es nicht weit. Vielen Dank fürs Kommen.
Ja, vielen Dank.
Danke für das Gespräch.
Ja, Bundesradio Nummer 3. Zum ersten Mal von an bei einem Ausschuss.
Jetzt müssen wir erstmal wieder in die Spur kommen, wa?
Jetzt müssen wir erstmal wieder in die Spur kommen. Ja, Höchstspannung, ich meine.
Jetzt haben wir eigentlich schon fast alles gesagt. Eigentlich können wir jetzt nur noch.
Ja, einen Punkt, den hätte ich jetzt gerne mit Ihnen besprochen. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, weil wir hatten ja hier noch einen zweiten Experten aus dieser Runde eingeladen, aber der rannte dann ja nur mit seinem Handy durch die Gegend und hatte dann keine Zeit mehr und wollte kommen, aber dann doch irgendwie.
Ja, der hatte noch verschiedene Gesprächspartner auf der
Liste. Und der hat sich ja da im Ausschuss, ich will nicht sagen im Kopf und Kragen geredet, aber der hat ja doch mal ein bisschen Spannung in den Laden gebracht, oder?
Der hatte einen Vortragsstil, der mit etwas mehr Werbe ausgestattet war, kann man sagen, während die meisten da sehr, also er war auch, sagen wir mal, in der Sache, aber man merkte, dass er doch sehr auch für die Sache der Windenergie da im Speziellen, federführend. Ich meine, das ist ein interessanter Widerspruch. Entschuldigung? Nee. Wir nehmen hier gerade eine Radiosendung auf. Entschuldigung.
So.
Toll. Jetzt können wir nochmal anfangen.
Okay, also der Jaras hat ja dann relativ.
Mach nochmal deine Frage.
Pass auf, wir hatten ja eigentlich hier noch jemanden eingeladen.
Moment, erstmal eine Pause machen. Cut.
So. Wir hatten ja hier eigentlich noch jemanden eingeladen, nämlich Professor Jaras aus Wiesbaden, glaube ich. Und der hat ja im Ausschuss einen sehr energiegeladenen Vortrag zum Besten gegeben. Wie war das? Was hat er gesagt?
Ja, der hat sich, das kam ja auch schon so ein bisschen zur Sprache, nicht? So diese Diskussion mit Erdkabel. Man merkt, dass in dieser Windenergiebranche, die haben einfach das Problem, dass diese Produktionsform für Energie hängt eben auch sehr stark mit der Infrastruktur, der sonstigen Infrastruktur zusammen. Wir haben es ja eben schon gemerkt mit den Produktionsspitzen, das ist das eine Problem, dass ja eigentlich so diese dynamische Energieerzeugung für so ein System, wo permanent Strom abgegriffen wird, so nicht passt, weil ist der Wind halt weg, kommt eben kein Strom. Ein Kohlekraftwerk kann man die ganze Zeit schön hoch und wieder runterfahren, mit Atomkraftwerken ist es ähnlich. Das ist das eine. Das andere ist eben in diesem Fall konkret auch der Netzausbau. Und diese Erdkabel, das wurde auch schnell deutlich. Das ist auf der einen Seite halt eine Technik, die jetzt für diese Höchstspannungsnetze eben einfach noch sehr jung ist und sehr frisch ist. Trotzdem gibt es da so einen bestimmten Willen, eben diese Leitung auch zu bekommen, weil sie einfach nötig sind, nicht? Dieses Verteilen von Norden nach Süden ist sehr, sehr, sehr wichtig für die Zukunft dieser Offshore-Anlagen und vor allem spielt die Zeit da eine große Rolle. Also wenn das jetzt nochmal 10, 12, 15 Jahre dauert, bis diese Leitungen da sind, kann man halt in der Zeit eben nicht voranschreiten.
Aber wenn ich das so richtig sehe, ich meine, das weiß nicht, ob das so ganz klar geworden ist, aber der Punkt, wenn ich das richtig sehe, warum der Ausbau dieser Höchstspannungsleitung nicht so richtig vorankommt, ist vor allen Dingen Bürgerprotest, oder? Ich meine, wenn ich das so richtig gesehen habe, Teil dieses Gesetzes.
Ich weiß nicht, ob das vor allem ist. Ich hatte den Eindruck, es sind mehrere Punkte. Dieser Bürgerprotest oder diese Vorbehalte gegenüber Freilandleitungen, dieses Stichwort Landschaftsverschandlung, das spielt da so eine Rolle. Ja? Wobei man jetzt auch nicht sagen kann, das wurde in der Diskussion auch deutlich, dass das jetzt mit den Erdkabeln so viel anders ist, weil auch da muss man, da gab es diesen schönen Begriff von ökologischer Schneisenplanung, der irgendwo von jemand gefallen wurde, weil ist ja nicht so, dass das Kabel sich von alleine buddelt, sondern da muss man einerseits natürlich auch einen Weg dafür finden, das heißt, man muss da konkret alles aushebeln, da muss der ganze Erde rausgenommen werden, wird teilweise wieder eingefügt, man hat so Nebenschauplätze, die ich jetzt schwer einschätzen kann, welche Auswirkungen das hat, aber das wurde halt auch genannt. Da entsteht ja eine riesige Wärme. Diese Kabel, ja, die transportieren extrem viel Energie. Das heißt, diese Wärme ist dann eben auch im Boden. Und da wurde eben von Notfallszenarien gesprochen, sozusagen in maximaler Ausbaustufe könnte das dann eben zu 2 Grad Erwärmung an der Oberfläche führen.
In der Oberfläche. Sachen, ja. Und ich blätter jetzt auch mal gerade in dem Reader.
Wenn schon 2 Grad an der Oberfläche sind, dann kann man sich vorstellen,
was da unten los ist. Genau.
Also da gibt es einfach eine ganze Menge Variablen. Und ich denke, das ist wirklich auch dieses Problem, was Herr Oswald angesprochen hat. Diese Technik ist eigentlich für Höchstspannungsnetze einfach noch unerforscht.
Und also diese heißt vergraben sozusagen.
Das Vergraben, ja genau. Ja. So, anderes Problem ist, man kann da eben auch nicht beliebig dann wieder drüber pflanzen. Man kann dann nicht einfach mal einen Baum drauf stellen. Ja,
weil man muss das von den Wurzeln freihalten.
Genau,
dann kommen dann die Wurzeln gesehen, und graben das Kabel wieder aus. Dass du irgendwie alle paar Meter musst du dann hier in dem Reader von diesem, es gibt immer da so einen Reader zu der Ausschusssitzung mit allen Statements und von Experten, die da waren. Und dann steht ja auch irgendwo, du musst alle paar Meter so einen Zugang zu diesem Kabel gewährleisten.
Das ist diese Reparatur- und Wartungsproblematik, genau. Nicht? Während so ein Freikabel, wenn da ein Problem mit gibt, dann sieht man das halt sofort und dann holt man sich einen Kran und dann kommt man da auch ran, ja. Und ein Kabel, was im Boden ist, das kennen wir auch mit Datenkabel. Ja, da wird mal irgendwo wieder ein neues Rohr verlegt, dann kommt der Bagger und dann ist das Glasfaser durch so und dann gibt es irgendwie nichts.
Alle 600 bis 900 Meter stehen Muffenbauwerke entlang der Trasse und alle 10 bis 15 Kilometer müssen zusätzliche technische Bauwerke errichnet werden.
Genau, und da ist jetzt die große Frage, was wird am Ende in der öffentlichen Diskussion als der geringere Umwelteinfluss gewertet werden, weil die Erde wirklich durchgehend aufzubuddeln, ja, und sozusagen auch an der Stelle in gewisser Hinsicht von Natur freihalten zu müssen, damit die dann nicht interferiert.
Ja, es glaube ich bleibt eine Schneise, ne? Also ich glaube, es bleibt, genau. Du kannst nichts drauf machen, du kannst keine Bäume pflanzen, da wächst nicht wieder Wald drüber.
Genau, wobei es gab sehr unterschiedliche Aussagen darüber, wie breit diese Schneise ist. Der Vertreter von Vattenfall sprach von 30 bis 40 Metern. Also überhaupt hatte ich die ganze Zeit den Eindruck, dass halt die großen Energieanbieter, die haben sich ein bisschen gewehrt. Ob das nun dieses ist uns zu teuer oder ist uns irgendwie, keine Ahnung, was da jetzt wirklich die Motivation dahinter war sehr interessant zu sehen, dass eben im Bereich Windenergie sehr viel mehr pro Erdkabel war, einfach um sich da andere Leitungen zu erschließen, ja, während das bei den Standardanbietern, sage ich mal, ein bisschen zurückhaltender bewertet wurde. Aber auch bei der Bundesnetzagentur. Und das war auch alles sehr verteilt. Von daher will ich ja jetzt auch gar nicht so schwarzen Peter jetzt irgendwo wohin schieben. Nur dann gab es wieder eine andere Aussage von Kabel. Die meinten, naja.
Kabelproduzent, also muss man sagen.
Kabelproduzent. Genau, Verband. Das wäre gar nicht so. 40 Meter wäre jetzt auch übertrieben. Bei uns sind es halt nur 6 Meter. Da geht es immer so ein bisschen hin und her. Ich denke, das können wir jetzt hier auch nicht auflösen. Aber das war sozusagen der Spruch.
Aber ein Punkt, den wir noch erwähnen sollten, weil wir jetzt immer gesagt haben, der Ausbau ist im Prinzip Konsens. Der Jaras, den wir hier eigentlich auch noch geladen hatten, der war, glaube ich, einer der wenigen, die gesagt hat, nö, also Ausbau muss gar nicht sein. Denn wenn der Wind bläst, dann müssen einfach die traditionellen Kohlekraftwerke, in dem Fall Gaskraftwerke, runtergefahren werden. Dann ist auch Platz für Windenergie da. Aber das tun sie angeblich nicht.
Ja, das Argument kam, das habe ich dann leider Also solange ich zugehört hatte, ich war 2 Stunden in der Sitzung, wurde es dann wieder nicht aufgegriffen. Von daher weiß ich jetzt auch nicht genau, wie man das zu bewerten hat. Aber es gibt wohl da auch Widerstand bei den Kohlekraftbetreibern, sozusagen zugunsten der Windenergie zurückzufahren. Also einfach zu sagen, okay, wir gleichen unsere Netze ab und wenn jetzt wirklich der große Sturm kommt und alle Windräder blasen wirklich mit voller Kapazität Energie in das Netz, dann nehmen wir einfach die Zuleitung unserer Kraftwerke automatisch zurück, damit eben die Gesamtnetzkapazität nicht
überschreiten. Aber da habe ich zum Beispiel neulich mit einem Typen gesprochen, der war von der RHTW Aachen, der beschäftigt sich vor allen Dingen mit diesen Speichermöglichkeiten und der meinte, dass es Zeiten gibt, in denen in Ostdeutschland mehr Energie, Strom in dem Fall, durch Wind produziert wird, als dort verbraucht wird. Das heißt, und der meinte tatsächlich, die fahren dann die Kraftwerke runter, wenn das so bläst.
Tja, das weiß ich nicht.
Die werden dann mehr oder weniger ausgeschaltet, diese Braunkohlekraftwerke.
Keine Ahnung, also dazu bräuchten wir jetzt wirklich einen Gesprächspartner, da können wir uns jetzt lange drin ausüben.
Na gut, aber ich meine, du hast ja auch drin gesessen und ein paar Argumente sind ja von den Leuten auch gefallen, die kann man ja dann auch nochmal so Post-Interview nochmal ein bisschen zusammenfassen. Aber ich denke, gut, man hat irgendwie von dem Inhalt, mit dem sich der Ausschuss beschäftigt, als auch die Art und Weise, wie er das tut,
eine Menge mitbekommen. Ich fand es interessant, was der Oswald auch nochmal meinte, dass vielleicht mal so zum Schluss noch diese Grundproblematik der Auseinandersetzung mit Technik. Also wenn man so einen Bereich zu entscheiden hat, wo wirklich großes technisches Know-how auch wirklich erforderlich ist, um Entscheidungen zu fällen, das sieht man ja im Bereich Computer und Internet noch sehr viel mehr, ja, weil das auch noch so neu ist. Meine Hochspannungsnetze ist zumindest ja, gibt es immerhin schon mal so seit 100 Jahren in der einen oder anderen Form. Das ist natürlich jetzt im digitalen Zeitalter nochmal ein ganz anderes Problem. Das ist natürlich ein generelles Problem, dieses Abgeordnetersein, Parlamentariersein, solche Entscheidungsprozesse herbeiführen in einem Themenfeld, mit dem man sich einfach gar nicht in dem Maße beschäftigen kann in der kurzen Zeit. Ich meine, es ist logisch, dass Abgeordnete der Fraktion keine Hochspannungstechnik-Experten sind. Vielleicht ist mal einer dabei, aber das von denen jetzt zu erwarten wäre natürlich auch zu weit gehen. Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal nachgehen. Bei Bundesradio
werden wir da
den wissenschaftlichen Dienst und so eine Sachen. Und jetzt können wir auch erstmal.
Jetzt machen wir erstmal Weihnachten, machen, genau. Jetzt machen wir erstmal Schluss und melden uns, so Gott will, wenn es weitergeht.
Genau.
Mit dem Bundesradio aus dem Bundestag in Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören. Das waren
Tim Pritlove
und Philipp Banse.
Bis bald.
Tschüss.